Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Im neuen Quartal wollen wir chronologisch durch das erste Buch Mose gehen. Wir haben heute die erste Sabbatschul-Betrachtung mit dem Thema Die Schöpfung. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gesprächskreis hier aus Bogenhofen. Ich freue mich über die Gesprächspartner, die ich heute hier bei mir habe. Ich beginne hier zu meiner Linken. Thomas ist mit dabei und Johanna. Zu meiner Rechten Bojan und Lena. Ich bin René und ich freue mich, dass wir ein spannendes Thema vor uns haben werden. Wir beginnen ein ganz neues Quartal, ein neues Generalthema, das Buch Genesis. Und wie wir alle wissen, geht es mit der Schöpfung los. Bevor wir da einsteigen und uns den ersten Fragen stellen, möchte ich noch einmal einen Moment innehalten, ein Gebet sprechen. Unser großer Schöpfer Gott, danke Herr, dass wir vor dich treten dürfen am heutigen Tag, dass wir dein Wort öffnen und von dir lernen dürfen über das, was du getan hast und was du dir gedacht hast, als du uns und die Welt um uns herum geschaffen hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst zu dem Verständnis des Textes, so wie du ihn gemeint hast, dass wir Lehren daraus entnehmen, die uns in unserem Leben heute helfen und die auch für die Leute wichtig sind, die uns bei diesem Gespräch begleiten, die uns sehen, die uns hören. Danke Herr. Für den Segen, den du uns gerne zuteil werden lassen möchtest. Amen.
Amen.
Das Thema Schöpfung ist doch ein sehr großes Thema. Und wir haben auch eine ganze Menge heute vor uns. Ich bin gespannt, wie viele Themen wir anschneiden und bearbeiten können. Ein ganz grundlegendes, wenn man an die Schöpfung denkt, ist der Streit um die Weltbilder. Als Christen, oder vielleicht muss ich genauer sagen, als Adventisten, sind wir der Überzeugung, dass der Schöpfungsbericht ein Bericht von realen historischen Gegebenheiten ist. Dass wir es hier wirklich mit dem zu tun haben, was Gott selbst getan hat und nicht nur eine bildhafte Beschreibung von irgendeinem antiken Mythos. Andere Christen und auch Atheisten würden sagen, das Ganze ist eigentlich etwas Erfundenes, Bildhaftes, das für etwas Größeres steht, zum Beispiel für die Evolutionstheorie. Und das wäre meine erste Frage an euch. Wenn ihr diese beiden großen Weltbilder, die es heute gibt, gegenüberstellt, der Glaube an die Schöpfung, die Sieben-Tage-Woche, wie wir das in der Bibel haben, oder der Glaube an die Evolutionstheorie. Was sind die gigantischen Unterschiede? Und warum sitzt ihr heute als solche hier, die an die Schöpfung glauben und nicht an die Evolution? Ich weiß, das sind Riesenthemen, da gibt es viele Argumente, aber vielleicht mal das, was euch ganz persönlich dazu gebracht hat, zu glauben, wie wir es in der Bibel vorfinden.
Für mich beantwortet es die Frage, nicht nur nach der Existenz Gottes, sondern auch nach dem Gottesbild, weil Gott sich hier als ein persönlicher Gott vorstellt, als ein Gott, der aus dem Chaos oder aus dem Nichts so etwas Wunderbares machen kann. Das wird ja auch bewertet als sehr gut. Und dem Menschen, den er dann schafft, mit seinen Händen so nahe kommt, dass sie ihm sogar diesen Odem einhaucht, das zeigt mir ein Bild von Gott, von seiner Gnade, weil die Existenz, dass wir existieren, ist ja Gnade und seiner Liebe, seiner Allmacht, all diese Aspekte.
Mhm. Dankeschön.
Evolutionistische Gedanken gab es natürlich auch schon vor Darwin. Aber Darwin hat so mit dem Satz geprägt, Survival of the fittest, also der Stärkere überlebt. Und ich denke, dass das somit der größte Widerspruch ist zum Schöpfungsbericht. Ja. Mhm. Evolution basiert auf Tod und Konkurrenz. Mhm. Und der Schöpfungsbericht sagt, es war alles gut und es gab keinen Tod. Der Tod war erst die Folge der Sünde.
Also Tod ist nicht die Notwendigkeit, um besseres Leben hervorzubringen, sondern Tod ist etwas, das eigentlich nie gedacht und geplant war und schon gar nicht etwas Gutes ist. Ja.
Mhm. Ich finde es auch so schön, bei der Schöpfung, die durch Gott, durch einen Kreator gemacht worden ist, kannst du dann halt einfach auch einen Mutwillen erkennen und nicht einfach einen Zufall, ja, was wir dann im Gegensatz haben. Das ist einfach Zufall, es ist irgendwie entstanden und da kann man sich auch die Frage stellen, kann das alles irgendwie durch Zufall entstehen? Ja? Wenn ich irgendwo einen Klumpen Ton hinwerfe, wird auch kein Teller draus oder so. Und das finde ich auch für mich sehr bedeutend. Also dass man sagt, okay, da ist ein Gedanke dahinter, da ist ein Wunsch auch dahinter und auch, ja.
Das ist natürlich auch ganz wichtig für die Sinngebung, dass man weiß, dass es nicht einfach nur passiert, jetzt sind wir da und müssen irgendwie das Beste daraus machen. Nein, da ist jemand gewesen, ein äußerst intelligentes Wesen, ein persönlicher Gott, der sich auch ganz konkret mit uns befasst. Wir lesen in 1. Mose 2, er hat uns mit seinen Händen geformt. Das ist etwas ganz Persönliches, der unserem Leben damit auch Sinn gibt. Er hat eine Absicht mit dem, was er tut. Das gibt uns eine ganz andere Würde im Vergleich zur Evolutionstheorie, wo es eigentlich gut ist, wenn man unwürdig miteinander umgeht, wenn man den Schwächeren tötet. Im Übrigen ein radikaler Gegensatz zu unserer Gesellschaftsordnung. Würden wir wirklich darwinistisch und evolutionär leben, dürften wir gar keine Sozialsysteme haben. Eigentlich nicht mal Krankenhäuser. Wer nicht stark genug ist, der soll bitte Platz machen für die Stärkeren. Wir müssten alles revolutionär neu ändern, wenn wir wirklich an dieses Weltbild glauben würden. Denn wir stehen im Fortschritt im Weg mit unserem Sozialsystem. Nur mal so am Rande.
Ja, also ich glaube, es widerspricht unserer Ethik. Es widerspricht unseren Sehnsüchten. Ich gebe manchmal meinen Studenten in Ostdeutschland die Aufgabe, wenn es einen Gott gäbe, stell dir mal vor, es gäbe einen, welche Eigenschaften wirst du wollen? Ja, sie sind so, wie sie hier beschrieben sind, sage ich, ja, an den Gott glaube ich. Ja, aber es widerspricht auch dem Verstand. Und vor 35 Jahren in meinem Studium, ich habe mich gelöst, ich konnte das nicht mehr glauben, dass das sich zufällig so die Wahrheit wissen soll. Und dann habe ich tatsächlich hinterfragt. Und für mich war dann irgendwann verstandesmäßig geht das nicht, was du gesagt hast. Ja, Zufall, komplexe Informationen, genetische mit Zufall, das ist Nonsens. So, sowas gibt es nicht. Das widerspricht allem, was wir kennen an Gesetzen. Also ich glaube, je nachdem, der eine kommt mehr von der Seite, der andere von der anderen. Aber wenn man sich wirklich darauf einlässt, das kann nicht sein. Auch verstandesmäßig.
Dann muss ich jetzt einfach mal die Frage stellen, warum gibt es denn dann trotzdem so viele Menschen, die sich für die Evolutionstheorie entscheiden? Obwohl doch eigentlich jedem zumindest grob bekannt ist, dass Schöpfung eine Alternative wäre, dass es dieses Denkmodell auch gibt. Warum entscheiden sich so viele für etwas, wo es keinen persönlichen Gott gibt, wo der Mensch als unwürdiges Zufallsprodukt einfach entstanden ist, wo man keinen Sinn für sein Leben ableiten kann? Das ist doch nicht attraktiv. Könnt ihr das nachvollziehen? Oder was hört ihr so von Leuten? Warum ist das so?
Ich glaube einfach, weil die Leute einmal damit groß werden. Ja, also man hört es in der Schule, teilweise im Kindergarten, man hört es immer wieder. Und das andere, warum ich glaube, dass die Evolutionstheorie so groß geworden ist, ist, weil als sie entstanden worden ist, wusste man noch gar nicht viel von Genetik. Also Mendel war zwar ein Zeitgenosse von Darwin, aber er war trotzdem unbekannt. Er ist erst nach seinem Tod bekannt geworden. Und wenn man all das gewusst hätte, was man heute über Genetik und Vererbung und so weiß, dann weiß ich nicht, ob die Evolutionstheorie so groß geworden wäre. Aber mit dem Wissen und auch mit einer Fehlvorstellung innerhalb der Kirche konnte sie groß werden.
Jetzt hat mir jemand die Vorstellung von einer Zelle damals im 19. Jahrhundert verglichen, zu dem, was man heute weiß, verglichen mit einer einfachen Lehmhütte, zu einem komplexen Hochhaus mit allen elektrischen Systemen, die es darin gibt. Wenn das damals so gewesen wäre, das glaube ich auch, hätte Darwin sich mit seinem Weltbild nicht so durchsetzen können. Oder auch seine Vorläufer, die schon gewisse Ideen entwickelt haben. Ja, warum hält man dann trotzdem daran fest, so eisern
noch? Ja. Ich denke auch, also gerade zur Zeit der Aufklärung, wo das ja auch alles aufkam, hatte die Kirche nicht gerade den besten Ruf.
Das hast du freundlich ausgedrückt.
Ja, und ich glaube, dieses Problem haben wir manchmal immer noch. Dass wir als Kirche, als Institution oder Gemeinde oder wie wir auch manchmal uns repräsentieren, heute in einer Gesellschaft, die doch eher individuell dasteht oder sich auch individuell verwirklichen möchte, einfach nicht den besten Ruf hat. Und da ist natürlich eine Schöpfungs- bzw. eine Theorie der Evolution, wo du auch eher als Individuum dastehst, naheliegender als eine Theorie, wo du doch irgendwo in Gemeinschaft zu jemandem stehst und wahrscheinlich dann auch mit einer Kirche oder mit einer Institution, die daran glaubt, die vielleicht nicht immer auch von außen positiv auffällt.
Also kann das natürlich im Wege stehen, die anderen, die daran glauben, ja, die einem vielleicht nicht so gefallen, oder die Institution, Kirche. Zum anderen habe ich den Eindruck, sprichst du auch ein bisschen die Verantwortlichkeit an. Wenn da jemand ist, der mich gemacht hat, dann bin ich ihm ja auch wohl irgendwie verantwortlich. Mhm. Zumindest bin ich da nicht einfach alleine. Während die Evolution von niemandem Rechenschaft fordert, da gibt es auch kein Gericht, da gibt es keinen Auftrag, außer sich zu vermehren und möglichst stark zu sein und sich durchzusetzen. Schauen wir doch mal rein in einzelne Verse vom Schöpfungsbericht. Wenn ich dich, Brian, bitten dürfte, 1. Mose 1 zu lesen, nur diesen allerersten Vers. Und Lena, wenn du Kapitel 2, Verse 5 bis 7 lesen würdest, bitte.
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.
1. Mose 2, 5 bis 7. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele.
Dankeschön. In dem ersten Kapitel haben wir grundlegend die Schöpfung dieser Welt. Im Anfang schuf Gott. Und dann kommt die Beschreibung der 6 Tage, in denen er die verschiedenen Dinge von den, ich sag mal, den Elementen zu den Pflanzen, zu den Tieren, zu Menschen hin erschaffen hat. In Kapitel 2 hören wir jetzt nochmal eine Art Einleitung, als Gott schuf und dann die nähere Beschreibung des Menschen. Es wird von vielen gesagt, auch christlichen Auslegern, dass das sich widersprechen würde. Kapitel 1 ist ein Schöpfungsbericht, Kapitel 2 ist ein gesonderter Schöpfungsbericht und die wurden hier einfach nebeneinander gestellt. Wenn ihr das lest, wir haben jetzt nicht die Zeit, alles miteinander durchzugehen, aber ich denke, es ist gut bekannt. Wie versteht ihr das? Haben wir hier ein Problem, weil es 2 unterschiedliche sind? Sind das 2 ergänzende? Ist es ein und derselbe? Wie versteht ihr das? Mich würde auch interessieren, wenn es 2 sind, warum denn dann, bitteschön?
So 2 Berichte hier zu haben, oder eben, dass es ein Bericht ist, das ist die Frage. Ich meine, wenn man sich hier anschaut, im ersten Kapitel wird nur von Gott gesprochen, das ist der Elohim, der also der ganz große Gott, der das durch sein Wort alles schafft. Im zweiten Kapitel wird uns der Gott vorgestellt, wahrscheinlich so mehr dieser Fokus auf diesen letzten 6. Tag, das wäre der Freitag nach unserer Bezeichnung der Tage, der also dann den Menschen erschafft, weitere Tiere erschafft, Landtiere dann, weil am Tag davor wurden ja schon andere Tiere erschaffen, die ja im Wasser und in der Luft leben können. Und dann an diesem 6. Tag durch die Tiere, die er dem Adam gibt, ihm dann auch noch eine Gefährtin an die Seite stellt. Also ich denke, das ist eine gute Ergänzung. Das ist kein neuer Bericht.
Also müsste man das vielleicht weniger so nebeneinander stehend sehen, sondern vielmehr einmal die grobe Struktur, Kapitel 1, die Chronologie auch, was kommt wann, die Kategorien, die eingeführt werden, woraus diese Welt besteht. Und Kapitel 2 dann ein Fokus nicht mehr auf alles. Wir hören ja nicht, wie das Licht geschaffen wurde oder das Wasser oder so, sondern Fokus auf, sagen wir ruhig, die Krone der Schöpfung, auch wenn wir Adventisten gerne von dem Sabbat als dem Höhepunkt sprechen, auf dem höchsten Geschöpf, das geschaffen wird, nämlich dem Menschen. Warum war es Gott offenbar wichtig, noch Kapitel 2 einzufügen? Wenn wir jetzt mal nur sagen, bevor die Erschaffung der Frau noch kommt, vielleicht nur die Verse 1 bis 17, um deutlich zu machen, oder eigentlich müssen wir anfangen, Verse 5 bis 17, obwohl doch eigentlich die Erschaffung des Menschen Kapitel 1 auch schon erwähnt wurde.
Warum also das ist ein grundsätzliches pädagogisches Prinzip. Wenn ich jemand etwas lehre, wenn es komplexe Dinge sind, dass ich erstmal so einen Überblick von oben gebe und nachher gehe ich in die Details. Das haben wir zum Beispiel im Daniel-Buch auch. Kapitel 2, grober Überblick und nachher kommen die Feinheiten. Ja. Hier auch. Was die Theologen machen, natürlich diese Überschriften, die wir haben und die Texteinteilung, die ist ja nicht unbedingt so unveränderbar. Also ich persönlich sehe das Ende von Kapitel 1 in Vers 4 am Ende und Vers 5 als Neues. Ja. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel gemacht hat. Das ist sogar ein kleiner Chiasmus, könnte man sehen hier. Und da kommt die Unterschrift, da kommt Jahwe rein. Das ist für mich der Abschluss von Kapitel 1. Und dann beginnt es nochmal, das Gesträuch, das Feld. Jetzt kommen wir in was Neues reingezoomt. Ja. Aber die Theologen haben sich entschieden, und das passt natürlich in eine ganz andere Richtung rein, also die liberalen Theologen, sage ich jetzt an den Universitäten, weil sie ja ganz andere Probleme mit den Texten haben als wir, ja. Oder hineininterpretieren. Deswegen haben sie so gemacht, dass man so viel wie möglich einen Eindruck kriegen sollte, das ist jetzt ein zweiter Schöpfungsbericht. Aber das geht hinten und vorne nicht, weder von der Sprache noch vom Sinn.
Also theologisch würde die Kapiteleinteilung nach 2 Vers 4 oder in der Mitte von Vers 4 viel mehr Sinn machen. Da hat man heute auch in den meisten Bibeln dann eine neue Überschrift, so auch hier in meiner älteren Lutherbibel, das Paradies, und dann kommt eben dieser Fokus auf dem, was Gott am 6. Tag gemacht hat. Aber alles chronologisch, der ganze Überblick, gehört eigentlich in Kapitel 1. Warum nimmt sich Gott jetzt die Zeit für diesen zweiten Bericht? Was soll dieser Bericht nochmal aussagen? Welche Absicht steckt dahinter? Was meint ihr?
es ist ja die Schaffung des Menschen und die Bibel ist ja in gewisser Weise auch für den Menschen geschrieben. Und es beantwortet vielleicht ein, zwei Fragen mehr als einfach nur dieses und er schuf dies und er schuf das und er schuf jenes und wir wissen als Menschen, okay, wir wurden halt in dieser Reihe der Tage irgendwo miterschaffen und das zeigt halt einfach nochmal die gewisse Beziehung, die Gott auch zum Menschen pflegt. Also so nicht einfach, ihr seid jetzt wie irgendwelche Planeten oder wie irgendwelche Tiere, die ich auch geschaffen habe oder ja, ihr seid ja auch Bäume oder so, sondern ihr seid nochmal was ganz Besonderes. Und zwar erwähnt er das auch, dass in dem ersten Kapitel, dass er uns nach seinem Bild gemacht hat. Aber hier wird es dann nochmal was ganz Besonderes. Dass er auch so ganz persönlich so den Atem uns schenkt. Und da, also man sieht so richtig so diese liebevolle Beziehung, die er da auch mit den Menschen aufbauen möchte, wie Eltern, die sich auch ein Kind wünschen und das dann auch irgendwann in den Arm halten und dann auch da diesen Stolz auch haben. Also so stelle ich mir das vor.
Also, ja, bitte. Auch räumlich sieht man, davor ist die ganze Welt beschrieben, wie sie geschaffen wurde und wie Gott schafft. Und jetzt hier beschreibt er einerseits die Erde, wo es noch nicht gesprost ist und da bildet er raus, aber jetzt bringt er ihn in den Garten und das ist das neue Thema, ja. Das ist so wie Eltern, die sich ein Kind wünschen, wo sie mir manchmal gezeigt haben, das Kinderzimmer, was da vorbereitet ist. Alles andere ist noch nicht da. Das Kind wird sich entwickeln. Ja, und so empfinde ich es hier. Gott hat das Kinderzimmer, den Garten schon fertig gemacht. Und da kommt jetzt der Mensch rein. Ja, also total liebevoll, eine große Freude, dieses Kinderzimmer jetzt zu beschreiben. Das andere durfte der Mensch ja dann machen, die ganze Erde. Die war ja nicht ganz fertig geschaffen, sondern er kann nachher kreativ werden. Aber der Garten, der war fertig. Das Kinderzimmer war da.
Also haben wir in Kapitel 1 gewissermaßen so dieser große, aber auch ferne Gott. Thomas hat vorhin gesagt, er wird als Elohim bezeichnet und eben auch nur als Elohim. Während dieser andere Name, der eigentliche Name für Gott, dieses Yahweh in Kapitel 2 dann vorkommt. Dieser Gott, der in Bundesbeziehung tritt. Der persönliche Gott, der mit seinen eigenen Händen erschafft, seinen eigenen Odem des Lebens in diesen Menschen einhaucht. Der einen Garten für ihn, ein Nest für ihn letztlich macht. Sich um seine Bedürfnisse kümmert, indem er diesen Menschen nicht alleine sein lässt, sondern auch noch eine Frau zuführt, das Gemeinschaft gegeben ist. Also da wird auf einmal der Charakter Gottes deutlich, weil man ihn vielleicht sonst als diesen fernen Gott nur fürchten, aber nicht lieben würde. Kapitel 2 kommt das jetzt noch neu mit dazu. Ja? Also es macht durchaus Sinn und so muss man das, wie ich gehe da ganz mit euch, wie ihr auch schon sagtet, gar nicht als zwei nebeneinander stehende, sondern als ergänzende Berichte verstehen. Welche Aspekte erkennt ihr denn in diesen Beschreibungen hier in Kapitel 1 und 2? Die klar machen, dass es nicht Bildsprache ist, dass es kein Mythos oder eine Legende ist, sondern dass wir es hier mit einem Bericht historischer Gegebenheiten zu tun haben. Oder auch anders gefragt, was würde denn nicht funktionieren, wenn das Ganze hier einfach nur ein Bild wäre? Welche Probleme würden sich vielleicht auftun, wenn man das so sieht?
Also allein sprachlich ist interessant, das sieht man im Deutschen vielleicht nicht so wie tatsächlich, man sieht schon ein bisschen, Gott schied und trennt. Ja? Das hebräische Wort wird später für Einsicht oder differenziertes Denken, nicht Weisheit, sondern Einsicht genannt. Das ist hochdifferenziert, die ganze Sprache, was ist oben, was ist unten, was ist rechts, was ist links, sehr wissenschaftliche Sprache, die wir hier finden im ersten Kapitel schon. Das ist nicht so Dichtung, ja? Sondern alles wird kategorisiert. Mhm.
Die Art der Sprache, ja, mit der Sprache beschreibe ich ja auch, in welchem Genre ich mich gerade befinde. Wissenschaftliche Sprache deutet dann schon eher auf naturwissenschaftliche Gegebenheiten, die beschrieben werden.
Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, in Kapitel 2, Vers 4 steht ja, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Und wir finden hin und wieder mal in der Bibel solche Einleitungen. Wenn das nicht wahr ist, was ist dann der Rest wahr? Kann man das überhaupt dann, ist es dann ein komplettes Märchenbuch oder hat es dann überhaupt Relevanz, wenn ich schon am Anfang anfange, dort, wo es heißt, es geht um die Geschichte, es geht um den Ursprung, wenn ich das schon hinterfrage?
Wir haben ja woanders genau so eine Einleitung auch in 1. Johannes 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und nichts, was ist ohne es geworden. Es hat alles geschaffen. Also müssten wir da natürlich auch in Frage stellen, ob jetzt wirklich Jesus, das fleischgewordene Wort, Schöpfer ist. Ist er denn überhaupt jemals Fleisch geworden? Mhm. Der ganze Heilsplan ist ja auch eng verwoben mit der Schöpfung, allein durch die Terminologie, die verwendet wird bei Johannes. Mhm.
Ja, und er nennt ja auch immer wieder, und es wird Abend und Morgen und ein Tag war vergangen. Und ich meine, nachher im Sabbatgebot spricht er auch von 7 Tagen. Ja, sonst würde die Begründung ja gar keinen Sinn machen, wenn es keine buchstäblichen Tage wären.
Auch das, ja. Später sind wir dann wirklich drin in der Menschheitsgeschichte. Gott spricht zu Mose, gibt die Gesetzestafel und macht ganz klar, diese 7 Tage, denn in 6 habe ich geschaffen. Das wirkt nicht als heißes Bild, sondern die Art der Zeitrechnung, wie wir sie kennen. Abend und Morgen, 24 Stunden. Mhm. Übrigens, da haben wir ja einen Rückbezug auf die Schöpfung. Wir haben das an so vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Thema in der Bibel gibt, das häufiger erwähnt wird als die Schöpfung. Ich meine, dass es nicht der Fall ist. Das alles würde dann, wie du vorher auch schon sagtest, irgendwie in sich zusammenfallen. Denn die verschiedenen Propheten, die sich darauf beziehen, ein Gesetz wie das Sabbatgesetz, das sich darauf bezieht, Jesus Christus, der sich, wenn es um die Ehe zum Beispiel geht, auf die Schöpfung bezieht, im Anfang aber hat Gott es so und so sich gedacht, ja, das sind alles Dinge, die in sich zusammenbrechen, bis hin zur Neuschöpfung. Wenn ich in Offenbarung 21 lese von einer neu geschaffenen Erde, ja, dann muss ich auch davon ausgehen, dass das vielleicht nicht genauso zu verstehen ist. Wir haben theologisch vom Anfang wirklich bis zum Ende hin und dazwischen überall immense Probleme. Nicht mal Jesus können wir glauben, weil er so oft von der Schöpfung spricht. Habt ihr dazu noch Gedanken? Sonst hätte ich noch ein paar andere Fragen zur Schöpfung. Vielleicht können wir eh noch das eine oder andere mit einfließen lassen, was für die Glaubwürdigkeit dieses Berichts spricht. In Kapitel 1 hören wir an den ersten 5 Tagen immer, dass es gut war. Da wird das Licht geschaffen, zum Beispiel am ersten Tag, und es ist gut, und so geht es dann fort, bis wir am 6. Tag dann angekommen sind. Und beim 6. Tag hören wir dann plötzlich, Kapitel 1, Vers 31, Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Jetzt klingt das ein bisschen, fast schon vielleicht ein bisschen merkwürdig für diesen großen, erhabenen Gott, dass er etwas macht und hinterher das beurteilt und sagt, oh, das hast du gut gemacht. Mich würde interessieren, was mit dem gut gemeint ist. Und mich würde auch interessieren, warum ist es am 6. Tag dann plötzlich sehr gut.
Ein bisschen ins Hebräische, das Wort Tov heißt ja nicht nur gut, so wie wir jetzt vielleicht Schüler in der Schule bewerten und dann kriegen sie ein gut oder ein sehr gut. Das geht halt auch in die Richtung von nützlich oder auch bewährt in dieser Richtung, dass es einfach sehr gut miteinander harmoniert und gut zusammenspielt. Ja. Mhm. Und dann ist natürlich jeder einzelne Tag gut und in der Summe ist es dann sehr gut.
Mhm. Ja. Ja, danke.
Ich hätte es ähnlich nur anders beschrieben, wie zum Beispiel, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, mit den Tonklumpen, der wird ja nicht einfach zum Teller. Aber wenn ich ihn jetzt forme, dann ist er an sich ist er gut. Aber für eine ganze Mahlzeit würde er mir nicht ausreichen. Werde ich wahrscheinlich noch eine Tasse brauchen oder irgendwie noch Besteck oder so. Ich kann es auch mit den Händen oder ich habe vielleicht noch eine Suppe, da wäre eine Schüssel praktischer oder so. Und dann, wenn ich aber das ganze Besteck zusammen habe, dann habe ich, ist es am besten. Also es ist sehr gut, wenn, also das ist jetzt einfach ein praktisches Beispiel, sagt ungefähr das Gleiche aus, aber ist vielleicht ein bisschen bildlicher.
Es muss also doch eine gewisse Gesamtkomposition gegeben sein, dass es dann Tov Mo'od sehr gut ist. Was genau macht denn diese Gesamtkomposition aus an Tag 6? Was meint ihr, was kommt da dazu, wo man sagen kann, jetzt ist es wirklich sehr gut? Denn vorher haben wir auch schon 5 verschiedene Elemente. Das würde ein Tisch vielleicht auch schon ganz gut decken, um bei dem Bild zu bleiben. Es muss aber noch das 6. mit dabei sein. Warum das?
Ein kleinen Hinweis finde ich in Kapitel 2, Vers 18, wo ja plötzlich die Rede davon ist, dass etwas nicht gut ist. Aha. Nämlich, dass der Mensch alleine ist. Und offensichtlich braucht es hier, ich meine, im Kapitel 1 wird uns ja schon gesagt, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes gemacht ist und dass er ihn schuf als Mann und Frau. Und wie das Ganze geschah, wird uns ja gegeben im Detail dann in Kapitel 2. Da war irgendwo was noch nicht vollkommen und Gott macht es dann vollkommen. Und somit ist es dann sehr gut.
Und die beiden werden ja an Tag 6 erschaffen. Genau. Also da geht sicherlich dann auch, oder sagen wir mal, dieses sehr gut, dieses Prädikat wurde dann gegeben, als dann auch beide Menschen da waren und es wirklich vollständig gewesen ist.
Mhm. Ja? Ja, wir haben ja systemisches Denken hier. Also erst wenn das System komplett da ist, nicht nur wenn ich die Bauteile für ein Modellauto habe, wenn alles zusammen ist, dann ist mein Ziel erreicht. Mhm. Das ist aber auch ein Ziel, das ist ja der Sinn. Ja? Der Sinn, bevor alles da ist, ist der Sinn nicht erfüllt. Ja. Und wäre es gut oder auch nicht gut, wenn es nicht da wäre. Ja. Als einzelne Teile gut, aber jetzt muss man es verstärken, weil jetzt ist alles da.
Also das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile, genau. Ja? Bei einem Auto zum Beispiel ist es auch klar, du hast viele tolle Bauteile da drin, aber es hast nichts davon, wenn sie nicht zusammenspielen. Das sehe ich übrigens hier in Kapitel 1. Wenn ich mir hier Vers 26 und 28 anschaue, In 27 haben wir, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen wird. Aber in den Versen davor und danach die Aufträge, wofür er eingesetzt wird, die Funktion, wenn man so will, des Menschen. Er soll herrschen über. Und dann haben wir hier zusammengefasst, was die Tage vorher geschehen ist. Das, was Gott bisher geschaffen hat, also die Einzelteile, werden jetzt kombiniert durch den Menschen, der das alles zusammenhält, der das beherrschen, der das gestalten, der das bebauen und bewahren wird. Und so, denke ich, kann man schon sagen, vorher haben wir Einzelteile, ist alles schön, das nebeneinander zu sehen. Aber mit dem sechsten Tag kommt der, der aus all dem etwas Schönes machen kann. Und damit ist es sehr gut. Und dann kommt der Sabbat. Und dann ist es vollendet. Kapitel 2, Verse 1 bis 3 oder 4, sehen wir, die Vollendung ist erst mit dem Sabbat erreicht. Jetzt muss ich das natürlich auch noch fragen in der Folge, wenn jetzt schon alles sehr gut war. Aber vollkommen, vollendet ist es dann erst, wenn der Sabbat auch noch kommt. Warum? Was bringt der Sabbat, was vorher, obwohl es sehr gut war, noch fehlte?
Wir nennen den Tag Sabbat, aber er wird ja hier noch nicht so genannt, erst später. Hier ist ja einfach nur vom siebten Tag die Rede. Und dass Gott an diesem Tag vollendet und ruht, ja, und ihn segnet und heiligt. Ja. Das heißt, das Besondere an dem Tag ist offensichtlich, dass Gott ruht und dieses Ruhen eine Zeit der Gemeinschaft ist mit den Geschöpfen und ganz besonders natürlich mit den Menschen, die er am Tag zuvor geschaffen hat.
Hier kommt also der Aspekt der Gemeinschaft mit rein, wenn ich richtig verstehe, ja? Was auch noch wichtig ist.
Es ist fast für mich so etwas Romantisches, wenn ich später mit den anderen Bibeltexten sehe, wenn ich so, Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch, dass ich der Gott bin, der euch heiligt und so weiter. Das ist fast wie, ja, das ist wirklich jetzt nicht, ist auch ein Bild im Sinne, es ist ein Zeichen, was uns verbindet. Dass wir beide zusammengehören, dass wir uns treffen, dass ich dich gemacht habe. Es ist was sehr, ja, wie so ein Rendezvous, ja, was ich dann mit Gott haben kann, auch später bis in die Ewigkeit rein, wo wir besondere Zeit füreinander haben, ja, wo wir nicht sonstige Arbeiten machen, sondern wo wir uns treffen und wo wir die Arbeit wegmachen, ruhen von der normalen alltäglichen Arbeit, auch jetzt vor dem Sündenfall. Ja. Und jetzt treffen wir uns und loben dich und kommen in diese Beziehung rein direkt.
Ja.
Das ist so genial, so schön, ja.
Der Text, den du ansprichst, 2. Mose 31, 13, drückt hier aus, wer den Sabbat hält, wird geheiligt. Das ist die Aussage letztlich. Kann man dann vielleicht sagen, sechster Tag macht hier deutlich, der Mensch ist schon äußerlich nach dem Bild Gottes geschaffen. Der siebte Tag sorgt dafür, dass er auch innerlich Gott immer ähnlicher wird. Durch die Gemeinschaft, die sie miteinander haben, der Mensch lernt von Gott. Er wird ihm immer ähnlicher, er reflektiert ihn immer mehr. Und damit wird er zur Vollendung geführt. Es ist, vielleicht kann man dann sagen, einfach so äußerlich, die Form ist alles schon sehr gut, aber das Innere muss nach und nach noch geformt werden, gefüllt werden. Der Charakter Gottes im Menschen. Da wären wir schon bei einem anderen Thema, das die Lektion die Woche anspricht, nämlich im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Wie versteht ihr das denn? Kapitel 1, Vers 27. Vielleicht lesen wir das gerade mal gemeinsam. Johanna, würdest du lesen? Mhm.
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie.
Dankeschön. Wie würdet ihr das jemandem erklären, der das erste Mal mit dem Text zu tun hat? Was umfasst dieses Gott ähnlich sein?
Bitte? Ja, einmal die Aufgaben, die er tut. Ja. Also er herrscht, er bebaut, also er schafft auch ein bisschen. Sicherlich, und dann auch dieser Gemeinschaftsaspekt wieder, ja, der Mensch ist geschaffen, in der Ehe sozusagen, Gemeinschaft zu haben, aber auch mit anderen Menschen.
Mhm. Danke. Noch weitere Aspekte, wo ihr sagt, das ist auch noch mit gemeint?
Ja, was du auch genannt hast, jetzt seine Aufgaben. Wenn ich so die Menschen frage, jetzt Christen oder Nicht-Christen, was ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Ja? Da werden wir ziemlich großen gemeinsamen Nenner haben, dass wir sagen, ein Tier hat nicht die Fähigkeit zu herrschen über andere Wesen in dem Sinne. Ja? Es kann nicht nach vorne sich reinversetzen, es lebt eher instinktiv, auch nicht die Geschichte betrachten. Wir haben diese Fähigkeiten, die uns wirklich unterscheiden von den Tieren, diesen freien Geist. würde jetzt Max Scheler das beschreiben. Ja, ich kann nach vorne in andere mich versetzen, nicht nur instinktiv. Und erst diese Fähigkeiten befähigen mit mich das, was ja gleich danach kommt. Jetzt macht sie euch untertan. Jetzt bebaut sie, bewahrt sie. Das kann ein Tier so nicht. Ja. Und das ist auch eine Ähnlichkeit zu herrschen, die Gott hat. Und die hat uns faktisch gegeben, ja, weil wir diese Fähigkeiten haben, wenn wir sie gut nutzen. Mhm. Sonst können wir natürlich zerstören damit, mehr als die Tiere.
Also unsere geistigen, kognitiven Fähigkeiten, Intelligenz, die uns gegeben wurde, bis hin zu diesem Sympathie in andere hineinversetzen. Ja?
Mhm. Ich denke auch, dass dieses Aspekt des Bildes Gottes, wenn man das jetzt nur auf äußere Dinge beschränken würde, ja, Ohren, das haben Tiere auch, ja, und Augen, das haben Tiere auch. Und dass sie sich fortbewegen können, gibt es bei Tieren auch. Wir haben so einen Psalm, da heißt es, der die Ohren gemacht hat, sollte der nicht hören, der die Augen gemacht hat, sollte der nicht sehen. Ja. Psalm 94. Ja. Also natürlich, klar, hat Gott auch diese Aspekte in gewisser Weise uns gegeben. Aber es geht hier tiefer. Ihr habt es schon angesprochen, denke ich auch, dem stimme ich voll zu, ja, diese Fähigkeiten auch. Und auch den Charakter. Mhm. In gewisser Weise wurde der Mensch eben wirklich vollkommen gemacht. Mhm. Da war keine Sünde in ihm. Er war so vollkommen wie die Engelwesen. Mhm. Auch kein Hang zur Sünde, kein sündiger Gedanke. Mhm. So vollkommen war der Mensch.
Also auch die Reinheit und Heiligkeit Gottes, ja, in sich gehabt. Wenn ich richtig verstanden habe, setzt ihr so implizit schon voraus, äußerlich ist er aber eh auch wie Gott von unserem Aussehen. Du hast jetzt gesagt, Augen oder Ohren oder Mund haben auch andere Tiere und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also mein Mund sieht nicht aus wie der von einem Fisch oder einer Ameise. Das ist auch gut so, oder einer Schlange, ja. Aber würdet ihr sagen, dass die Art, wie wir gestaltet sind, also sagen wir mal die Kopfform, dort wo die Ohren eben sind oder wo die Arme angelegt sind und so weiter, dass das schon auch dem entspricht, wie wir uns Gott vorstellen müssen? Kriegen wir eine ungefähre Vorstellung der Form Gottes, wenn wir uns im Spiegel betrachten?
Ich weiß, dass die Lektionsschreiber, manche Hebräisten das sagen vom Wort her, aber ich habe da meine Schwierigkeiten, auch mit anderen Texten. Also ich kann mir das schwer so vorstellen. Aber ich habe auch nichts dagegen, ja, weil ich wenig biblisches Material dazu habe. Ich weiß höchstens, er hat einen Rücken, ja. Aber sonst beschreibt Gott jetzt die Bibel sehr wenig, interessanterweise, mit Bildnissen. Von daher bin ich da eher vorsichtig, wie ich Gott beschreiben würde, wie er aussieht. Zumal wir auch Texte haben, Gottes Geist, ja. Und das ist ein bisschen zu geheimnisvoll für mich, von dem Bibelmaterial, was ich habe. Da wäre die Wort Ähnlichkeit jetzt mir zu wenig, dass ich da zu weit gehen würde, also für mich persönlich.
Da würde sich ja auch noch die Frage stellen, welcher Teil dann von Gott, wir sprechen ja auch oft von der Dreieinigkeit, sind wir jetzt, wir können ja nicht als Mensch alle drei gleichzeitig sein oder doch? Oder, also ich glaube, da kommen wir in Fahrwasser, wo wir dann irgendwo uns selbst die Schlinge ziehen und ich sehe das auch so, jemand, der vielleicht Gott nicht kennt und zum ersten Mal die Bibel in der Hand hält und anfängt vorne zu lesen und dann hier bei den Vers 27 ankommt, der hat einfach ein Bild von Gott oder der bekommt hier ein Bild von Gott von jemandem, der einfach sich nicht unbedingt selbst beschreibt, aber die Tätigkeiten. Und das ist das, was jetzt hier bisher mit den letzten 26 Versen vorausgesetzt wird oder das, was wir haben als Informationen, die vorher gegeben werden. Alles Weitere finden wir dann auch in einer anderen Bibel, aber selten irgendwelche, also wie er von der Gestalt aussieht. Ich meine, spätestens bei Jesus, da wissen wir, er wird Mensch.
Aber also eben in menschlicher Gestalt.
Genau, richtig. Und da wird ja auch differenziert. Er kommt in menschliche Gestalt. Also muss er die menschliche Gestalt annehmen, wenn er eh schon so aussieht wie wir, wäre ja auch die Frage.
Oder ist es nur das menschliche Fleisch im Sinne von, er kommt in einen von der Sünde auch geprägten Körper. Wenn ich mir das hier anschaue, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn. Da haben wir einen Schwerpunkt und das ist das Bild, Zelem im Hebräischen. Der Schreiber der Lektion, Jacques Ducat, er argumentiert hier auch mit dem Vokabular und sagt, dieses Zelem, dieses Bild, so wie das hier auch dargestellt wird, macht deutlich, dass es in jedem Fall auch um das Äußere ging. Also eben nicht nur die charakterlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten, Verstandeskräfte, Intelligenz, sondern auch äußerlich. Also dass es durchaus so ist, dass wenn wir uns betrachten im Spiegel, dass wir sagen können, so ungefähr ist Gott. Natürlich nicht exakt. Menschen sind sehr unterschiedlich, was Größe und Körperform angeht. Und wie wir hören, es geht um Mann und Frau. Und wie wir alle wissen, ist da der Körper nicht exakt gleich. Also reden wir hier nicht von jedem Detail, aber wir reden davon, dass das, was wir sehen, von seiner Gestalt her grundsätzlich dem entspricht, was auch Gottes Form wäre. Auch wenn wir uns natürlich zurückhalten müssen, wenn es da um eine ganz exakte und genaue Beschreibung geht. Was bedeutet es für euch persönlich, wenn ihr bedenkt, dass Gott euch nach seinem Bild geschaffen hat? Dass er sich entschieden hat, euch eben nicht zu etwas anderem zu machen, wie ein Frosch oder eine Schlange oder ein Krokodil, sondern in seinem Bild. Nimmt man das einfach nur zur Kenntnis, weil es halt da steht, oder hat das schon auch irgendwie eine tiefere Bedeutung für euch?
Ich würde sagen, es hat schon eine tiefere Bedeutung, weil es ja ein Unterschied ist zu den anderen Geschöpfen. Und doch merke ich, so ein Blick auf die Zeit, die wir jetzt haben, ist es ja nicht mehr dieses Bild Gottes. Durch die Sünde ist das Bild ja ziemlich entstellt und auch ziemlich demoliert eigentlich. Ja. Man merkt schon noch, dass gewisse Eigenschaften da sind und auch Fähigkeiten da sind, die Gott dem Menschen gegeben hat. Und man sieht aber auch die Begrenztheit durch die Sünde. Ja. Und darum tue ich mir da auch so ein bisschen schwer, das ist vom Äußeren mit abhängig zu machen, weil eben von außen so vieles auch demoliert ist. Ja.
Und trotzdem klärt es ja so ein bisschen die Frage, wo komme ich her und wer bin ich? Ja, und ich glaube, jeder Mensch ist auf der Suche nach einer Antwort nach dieser Frage. Nicht umsonst wird ja auch so viel Geld in die Evolutionsforschung gesteckt.
Wir hören bei den ersten Menschen, die nach dem Sündenfall kommen, bei Adams Sohn, er ist seinem Vater ähnlich, dem Adam ähnlich. Bei Adam hören wir, er ist Gott ähnlich gemacht. Auch bei dem Geschlechtsregister, von dem wir in Matthäus 1 hören, ja, haben wir dort auch einfach der Adam, der von Gott abstammt. Ich glaube, das ist ja auch heute noch so. Wir erkennen das, wenn wir Kinder haben und die sehen uns ähnlich, da ist man schon stolz drauf, oder? Man gehört zusammen. Die Kinder, wenn sie merken, oh, ich sehe meinen Papa, meine Mama ähnlich, ist man auch irgendwie stolz. Man weiß, wo man hingehört. Man hat eine Familie. Man ist nicht einfach so hineingeworfen, wie ein Kind, das vielleicht als Waise aufwächst und nie erfahren hat, wie Vater oder Mutter aussehen. Solche Kinder leiden ja auch darunter, dass ihnen genau diese Gemeinsamkeit fehlt und sie auch nicht so genau sagen können, wie entwickle ich mich vielleicht in der Zukunft mal. Dass wir so genau wissen, woher wir kommen, wem wir ähnlich sind, sagt uns ja auch, wo wir hingehören oder in welche Richtung wir uns entwickeln, charakterlich oder von unseren Aufgaben her. Also es gibt wieder Halt im Leben, würde ich sagen auch.
Das ist ganz am Anfang der Bibel schon so ein wunderschönes Gottesbild, was hier gemalt wird, oder was uns Gott hier offenbart, dass wir ihm so wichtig sind, dass er uns nach seinem Bilde macht. Ja, was für eine Position. Ich will nicht sagen, dass der Frosch in seinem Leben nicht glücklich ist, war glücklich zu sein, natürlich nicht mit diesen Fähigkeiten, die wir haben. Aber wir sind da wirklich Gott ähnlich, zumindest Fähigkeiten, vielleicht auch körperlich, ich bin ja nicht dagegen. Aber was für eine Nähe von Anfang der Bibel, was für ein schönes Bild. Der ist nicht so der ferne Gott. Ja, und der Sabbat verstärkt es ja dann nochmal in einer besonderen Art und Weise, dass wir nach seinem Bilde, was für ein Interesse muss er an uns haben, ja, von der ersten Seite der Bibel.
Damit befriedigt er ja letztlich auch so gewisse psychisch emotionale Bedürfnisse nach Nähe, nach Gemeinsamkeit, nach einem Vorbild, nach einem Sinn, Herkunft und wo gehe ich mal hin. Das ist schon wunderbar, dass wir die ersten beiden Kapitel so vorfinden, wie wir sie vorfinden. Wir haben noch ein wenig Zeit, nicht mehr viel, aber noch kurz. Ich möchte gerne mit euch noch über Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 sprechen. Es geht dort, wie Thomas ganz am Anfang schon mal sagte, auch um eine Sache, die nicht so gut ist. Und dann schauen wir uns noch Vers 24 an. Thomas, du hast noch nicht gelesen, wenn ich mich recht erinnere. Würdest du 15 bis 17 bitte lesen?
Ja. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
Dankeschön. Und ich lese noch Vers 24. Jetzt ist Eva inzwischen erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Also Adam bekommt ja eine gewisse Ausstattung, der Garten Eden. Da hattest du vorhin auch schon gesagt, das ist wie so ein gemachtes Nest für ihn. Wir hören jetzt davon, dass er einen Auftrag hat zu bebauen und zu bewahren. Wir hören von dem Baum, von dem er nicht essen soll. Wir wissen von einem Baum, von dem er essen darf, dem Baum des Lebens. Wir hören von der Frau, die ihm an die Seite gegeben wird. Es sind eine Menge Rollen und Verantwortlichkeiten, die ihm übertragen werden. Welche haltet ihr denn für besonders wichtig von diesen verschiedenen Verantwortlichkeiten oder Aufgaben? Oder sind sie einfach alle gleich wichtig?
Ja, erstaunlich finde ich es generell, dass Gott den Menschen jetzt nicht ein Paradies gibt. Und manchmal gibt es so die Vorstellung vom Paradies, fast schon so wie Schlaraffenland, ja, da kann ich tun lassen, was ich will und den ganzen Tag nur schlafen oder so. Er gibt den Menschen eben tatsächlich auch einen Auftrag mit einer Verantwortung und er setzt ihnen auch Grenzen und das liebevoll. Und der Mensch kann sich innerhalb dieses Gartens bewegen, er hat alles zur Verfügung, kann alles essen, nur dieser eine Baum halt nicht. Jetzt bräuchte man noch viel Zeit zu reden, wieso, weshalb, warum. Aber das gibt uns auch einiges über Gott mit, ja, sein Wesen, dass er eben auch nicht der Schöpfer ist, sondern auch der Gesetzgeber, der den Menschen eben liebevoll auch die Grenzen setzt, weil er eben weiß oder auch ihm die Möglichkeit geben möchte, ich sag's mal so, ja, dass er auch die Freiheit hat, sich gegen ihn zu entscheiden. Er gibt ihnen einen freien Willen. Und der Mensch kann das nutzen.
Es braucht Vorgaben, gegen die man sich widersetzen kann, wenn man nicht möchte. Ja? Wir haben hier gewisse Grenzen, Vorgaben, die sehr liebevoll sind, sehr weit gesteckt, aber es ist da, es ist auch eine Aufgabe gegeben. Also sich vorzustellen wie ein Schlafenland, in dem einem vielleicht die Trauben in den Mund wachsen, das ist nicht Gottes Vorstellung von einem Paradies, sondern ein gewisses Maß an Arbeit beispielsweise, bebauen und bewahren, gehört mit dazu. Verantwortung wahrnehmen, herrschen über die Schöpfung Gottes.
Ja, dieses Gehirn, was uns geschaffen hat, das will ja auch gefördert werden, auch wenn heute ein kleiner Teil vielleicht funktioniert, aber das braucht ja Aufgaben. Ja? Dann wird es, dann geht es in Flow rein und Freude und Kreativität. Ne? Mhm. Das war ja so von Gott gedacht, dass das, dieses Potenzial irgendwo braucht ja eine Spielwiese. Mhm. Und nicht nur die Trauben im Mund reinwachsen. Dafür braucht man kein großes Gehirn. Mhm.
Das, was Gott hier als Spielwiese offenbar vorgesehen hat, ist die Schöpfung. Wir reden von der Natur, wir reden von den anderen Geschöpfen, von den Tieren, aber auch, Vers 24, von einem menschlichen Gegenüber. Man kümmert sich um Wesen, die geringer sind als wir, die nicht diese Fähigkeiten haben, aber wir sollen auch mit Menschen auf Augenhöhe gut auskommen, uns umeinander kümmern, was nochmal eine größere Aufgabe ist. Also offenbar, wenn wir davon ausgehen, dass alles sehr gut war, und so wird es uns ja beschrieben in 1,31, da befinden wir uns am Ende von Kapitel 2. Das ist Tag 6 jetzt gerade geschafft, ja, vorbei. Es ist sehr gut. Dazu gehört offenbar Verantwortlichkeit. Verantwortung wahrnehmen, Fürsorge, sich um andere kümmern. Es scheint das zu sein, wovon Gott sagt, das ist das, was der Mensch braucht, um auch Erfüllung zu erleben, glücklich zu sein. Es gäbe noch viel zu sagen zu den verschiedenen Aspekten. Eine Frage, die mich auch noch interessiert hätte, wäre die nach dem Umweltschutz zum Beispiel, bebauen, bewahren. Heißt das, wir müssen uns heute besonders auch dafür engagieren. Ich lasse das jetzt offen an der Stelle, weil unsere Zeit schon abgelaufen ist. Ich danke euch für die rege Teilnahme und ich freue mich immer wieder, wenn wir dieses Thema hier behandeln, dass wir in diesen 2 oder auch 3 Kapiteln, wenn man Sündenfall dazu nimmt, eine solche Goldgrube vorfindet. So viele Aspekte und auch immer wieder etwas, wo man sich sagen muss, stimmt, das habe ich bisher auch noch nicht so gesehen. Wir wollen zum Abschluss, wie wir es gewohnt sind, beten. Lena, darf ich dich bitten?
Himmlischer Vater, großer Gott, Herr, ja, du hast uns auf den ersten Seiten der Bibel gezeigt, wie du uns oder unsere Vorfahren erschaffen hast. Herr, wir danken dir dafür, dass du persönlich Hand angelegt hast, dass du uns als Menschen mit so viel Liebe zum Detail geschaffen hast. Herr, du hast uns in deinem Bilde geschaffen. Und durch die Sünde ist dieses Bild leider entstellt. Und so bitte ich dich darum, dass durch die Gemeinschaft, die wir mit dir pflegen, dieses Bild wieder in dir hergestellt, in uns hergestellt wird. Hab von Herzen Dank dafür. Amen. Amen.